vielen Dank. Das ist schön, mit euch zu singen. Und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei euch zu sein. Es ist immer ein Vorrecht, hier bei euch in Kirchheim zu sein. Ich bin also der Detlef, glücklich verheiratet mit Frieda seit über 30 Jahren. Meine Freunde haben damals gesagt, Frieda sei mit dir. Und das ist sie bis heute. Und dafür bin ich ganz, ganz dankbar. Ich arbeite für die Kontaktmission, vielen bekannt vielleicht, 450 Mitarbeiter etwa, das ist der momentane Stand, in 60 verschiedenen Ländern. Und es ist ein großes Vorrecht, einfach zu sehen, was Gott weltweit tut, auch wenn man manchmal so selber an einer Baustelle ist und nichts vorgeht und dann zu sehen, boah, Gott ist am Werk. Das ist wunderbar. Ich habe das Vorrecht, mit euch Philipper 4 anzuschauen heute. Also im Predigtplan sind wir am Ende des Philipperbriefs angekommen. Und Paulus hat wieder wichtige und wertvolle Dinge gesagt in den Kapiteln zuvor. Und auch hier in unserem letzten Abschnitt, also in den letzten Versen von Kapitel 4 im Philipperbrief, fordert er uns eigentlich, empfinde ich, wenn wir den Text lesen, auch persönlich noch einmal heraus, obwohl er mehrheitlich über sich selber spricht und über seine Situation. Wir erinnern uns, Paulus sitzt im Gefängnis. Damalige Haftbedingungen, also nicht so wie heute mit Fernseh und so, ne? Damalige Haftbedingungen, aber er beklagt sich nicht darüber, sondern sein Grundtenor ist ein ganz anderer. In Kapitel 1 spricht er zum Beispiel schon davon, oh, ich bin richtig glücklich hier zu sein, weil Gott hat mir ein neues Missionsfeld geschenkt, die Türen geöffnet. Ich erreiche plötzlich die kaiserliche Garde, also Soldaten, die ich als Normalsterblicher nie erreichen würde, die kann ich jetzt erreichen. Unglaublich, oder? Weiß nicht, wie wir, wenn wir im Gefängnis sind, denken würden. Aber es ist unglaublich, wie positiv es ist. Und eigentlich, ihr habt ja den Text verfolgt, Kapitel für Kapitel, strahlt so die Freude an Jesus und an seinem Dienst durch alle Knopflöcher, ne? Und so kommt das eben tatsächlich auch in unserem Abschnitt nochmal vor. Er erlebt für sich persönliche Herausforderungen, aber anstatt zu klagen, ist die Freude an Jesus und seinem Dienst eben unglaublich, die er hier schildert. Und in unserem Abschnitt spricht er über Dankbarkeit und über Freude, mitten eben in diesen herausfordernden Lebensumständen. Und er verrät uns sogar sein Geheimnis dazu. Ich vermag alles, ganz bekannter Vers, ne? Und manche sagen es schon auswendig hier, das sind die Kirchheimer, gell? Ja, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das kommt nicht von mir, das kommt von Jesus. Und so darf ich eben leben. Hören wir mal rein, was er in seinem Text sagt. Und du kannst uns schon die nächste Folie machen, dann könnt ihr die Inhalte auch schon verfolgen. Also, Philipper Kapitel 4, die Verse 10 bis zum Ende, Vers 23. Ich freue mich sehr, so startet er auch seinen Text, und danke Gott, dass ihr wieder um mich sorgt. Ich weiß, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr gar keine Gelegenheit, mir zu helfen. Die Rede ist auch von finanzieller Unterstützung, aber ich denke nicht nur, sondern tatsächlich auch die Ermutigung, die gekommen ist, auch durch den Mitarbeiter, dem sie ihn zur Verfügung gestellt hat, kommt ja alles vor, auch im Philipperbrief, und ihr erinnert euch vielleicht eben an diese Passagen. Dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen, nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Und jetzt fand ich für mich zum Beispiel auch interessant, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Zufriedenheit ist lernbar. Kommen wir gleich nochmal drauf. Also da hat sich etwas entwickelt, das war nicht immer so, auch in seinem Leben, aber er sagt, da habe ich etwas dazu gelernt im Hinblick auf Zufriedenheit. Und darf ich das so offen sagen? Ich brauche das auch. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, wieder der Begriff, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen und einen leeren Magen haben, rein materiell, Überfluss erleben oder Mangel haben, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Aber es war trotzdem richtig von euch, mir in meiner jetzigen schwierigen Lage zu helfen. Wie ihr wisst, wart ihr Philipper die einzigen, die mich finanziell unterstützten, als ich euch die Botschaft brachte und dann von Mazedonien aus weiterreiste. Keiner, Keine andere Gemeinde hat das getan. Also man sieht ja auch hier schon ein ganz besonderes Verhältnis zwischen Paulus und eben dieser Gemeinde. Selbst als ich in Thessalonich war, habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. Das sage ich nicht, weil ich etwas von euch haben will. Also so indirekt, ne? Also ich könnte mal wieder, ne? Nein. Das sage ich nicht, weil ich etwas von euch haben will. Jetzt kommt sein Ziel. Ich wünsche mir vielmehr, dass ihr den verdienten Lohn der Freundlichkeit bekommt. Das zahlt sich für euch aus, letztlich, sagt er. Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche, ja sogar mehr als nötig. Ich bin reichlich versorgt durch die Geschenke, die mir durch Epaphroditus geschickt habt. Sie sind wie der gute Geruch eines Opfers, das Gott freut. Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus haben, alles geben, was ihr braucht. So soll nun Gott, unser Vater, für immer und ewig geehrt werden. Amen. Und dann kommen noch drei Verse mit persönlichen Grüßen. Ich grüße alle bei euch, die Jesus Christus nachfolgen. Die Brüder, die hier bei mir sind, lassen euch ebenfalls grüßen. Auch alle anderen Gläubigen hier senden euch Grüße, besonders die, die im kaiserlichen Palast arbeiten. Also an die man normalerweise gar nicht rankommt oder keinen Kontakt hat. Und dann schließt er seinen Brief, wie viele dieser Briefe. Ich wünsche euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Auf dieser Folie hier habe ich versucht, einfach so die wesentlichen inhaltlichen Dinge mal aufzuschreiben. Und es gibt nur noch eine weitere Folie, dass ihr euch orientieren könnt. In diesem Teil würde ich gerne auf die inhaltlichen Dinge kurz eingehen. Und eine Frage, die uns ja immer bewegt, ist die, was hat der Text mit uns zu tun? Wo bin ich herausgefordert? Was macht es mit mir? Oder wo habe ich vielleicht ganz ähnliche Baustellen? Und vielleicht entdeckt ihr auch das eine oder andere, das mir aufgefallen ist und für mich gilt. Also das Erste, was er sagt, Dank für die Unterstützung durch die Gemeinde. Wir haben gesehen, eben diese Gemeinde hat ihn finanziell mehrfach unterstützt. Und ich will das hier an dieser Stelle auch gerne einfach mal tun für euch als Kircheimer. Ich weiß, wie viele von euch Missionare unterstützen oder Missionen ganz, ganz vielfältig. Ermutigungen schicken, E-Mails, einen Anruf machen, persönlich vorbeigehen, den Kontakt halten oder eben auch bei besonderen Projekten sich da engagieren. Vieles würde nicht gehen, wenn es euch nicht gäbe. Vieles würde in der Mission ohne die Mittel auch nicht gehen. Und deshalb auch vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr das immer wieder tut. Unser Vergeltsgott, so sagen wir ja, ne? Unser Vergeltsgott kommt wahrscheinlich hier aus diesem Text. Da heißt es eben, wie wir das gelesen haben, in Vers 19, und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus haben, alles geben, was ihr braucht. Und damit dürft ihr auch rechnen. Einfach tatsächlich, es ist nicht nur einseitig. Ich gebe etwas, sondern ich bekomme eigentlich viel mehr. Und wir kommen darauf auch später nochmal. Der zweite Gedanke, ich habe das schon erwähnt, ist eben diese Zufriedenheit mit dem, was vorhanden ist. Er hat gesagt, ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich habe gelernt, zufrieden zu werden. Zufriedenheit ist lernbar. Nun, in einer Skala von 1 bis 10. 1 wenig, 10 viel. In einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du? Bist du ein sehr zufriedener Mensch mit 10? Oh, ich habe im Überfluss, ich kann gehen. Jeder, der will, kann er, ne? Oder ich könnte hier noch. Wie zufrieden bist du mit deiner momentanen Lebenssituation und mit dem, was Gott dir anvertraut? Das Brötchen könnte etwas dunkler sein, der Kaffee heißer, die Spritpreise niedriger, das Gehalt höher, die Urlaubstage mehr. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Man sagt uns ja nach, darf ich das mal so sagen, dass wir auf einem sehr hohen Niveau klagen. Ihr wisst schon, dass 90% der Weltbevölkerung mit deiner Lebenssituation sofort tauschen würden. 90% der Weltbevölkerung. Ist uns das bewusst? Und von daher, ich schließe mich damit ein, sage, ich muss das mehr lernen. Mit dem zufrieden zu sein, was Gott mir zuteilt, weil ich glaube, er das Maß, mit dem ich umgehen kann, mir wirklich auch zumisst. Das ist der Gedanke an dieser Stelle. Wir kommen nochmal auf das Thema Zufriedenheit. Der dritte Gedanke ist hier Christus selbst als Kraftquelle. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Paulus schreibt sich die Fähigkeit, mit allem umgehen zu können, eben nicht selber zu, sondern Jesus in der Verbindung zu ihm. kann er mit den unterschiedlichen Situationen umgehen? Und es wird auch eine Frage für uns sein. Lernen wir immer mehr aus der Verbindung zu Jesus unsere Ressourcen zu suchen? Paulus schaut von den Umständen weg, hin auf die Möglichkeiten Gottes. Er richtet seine Aufmerksamkeit auf Jesus. Und das ist genau unsere Frage oder meine Frage heute Morgen. Worauf richtet sich unsere Aufmerksamkeit? Auf die Nöte und das, was fehlt? Auf das Negative und Schlechte? Oder auf das Gute und die Möglichkeiten Gottes, auf die Ressourcen Gottes? Was erhält unsere Aufmerksamkeit? Wohin gehen unsere Gedanken als erstes? Ich möchte nachher exemplarisch etwas sagen, wie ich das bei mir erlebe und vielleicht kennt ihr das dann auch. An andere Gedanken heißt es die besondere Verbindung nach Philippi. Wir werden in dem Text eben mit hineingenommen, dass Paulus die Gemeinde in Philippi oder zu dieser Gemeinde eine besondere Verbindung hatte. Und keine andere Gemeinde hatte in dieser Form Anteil an seinem Leben und an seinem Dienst. Und ich bin sicher, es gibt auch etliche Missionare, die, wenn es darum geht, wer steht eigentlich hinter dir, er vielleicht die Kirchheimer erwähnen würde, sagt die Gemeinde in Kirchheim, die unterstützt mich. Ah, nicht nur finanziell, das sind Beter, das sind Leute, die hinter mir und meinem Dienst und meiner Familie stehen. Das ist großartig, eine ganz wertvolle Aufgabe. Der Gedanke ist der Ausgleich durch Christus, was ihr hier vorne auf der Folie seht, der Ausgleich durch Jesus. Letztlich geht es Paulus um den Segen, den jene empfangen, die sich auf das Geben einlassen. Er sagt nun, natürlich, auch für uns ist es klasse, dass ihr unseren Dienst unterstützt, aber letztlich ist es für euch, die ihr gebt, noch viel, viel besser. Erinnert ihr euch an Vers 17? Das sage ich nicht, weil ich etwas von euch haben will. Ich wünsche mir vielmehr, dass ihr den verdienten Lohn für eure Freundlichkeit bekommt. Der größere Segen liegt bei dem, der gibt. Apostelgeschichte heißt es, geben ist seliger als nehmen. Stimmt das oder stimmt es nicht? Das erlebt der, der sich mal drauf einlässt. Theoretisch geht das nicht, sondern eben wirklich zu erleben, wenn man sich drauf einlässt. Jeder, der das erlebt, der darf das tatsächlich erfahren. Und dann finde ich noch interessant, dass am Abschluss seines Briefes etliche Grüße da sind. Schon interessant, dass Paulus das wert ist, nochmal persönliche Grüße weiterzugeben. Im Wesentlichen leben wir ja von Beziehungen, oder? Und es tut gut und immer wieder gut, wenn Verbundenheit deutlich wird. Und ich glaube, wir sollen es auch mehr lernen, das mehr und mehr auszudrücken. Du bist wertvoll für mich. Ich bin Gott dankbar, dass wir ein Stück Weg miteinander gehen können. Du bist mir wichtig. Ich schätze die Beziehung zu dir. Ein großes Problem unserer Zeit ist Einsamkeit. Und wenn dann in diese Situation, oh, du, ich denke an dich. Ich habe dich auf dem Schirm. Ich rufe dich an. Lass uns einfach miteinander reden. Und da ist eine Verbindung da, die er auch unbedingt halten möchte. Und jetzt die letzte Folie, eben ein paar Gedanken. Was hat das mit uns zu tun? Und ich nehme einfach mal ein paar Punkte heraus, die eben für mich gelten. Und nochmal eben ist die erste Frage, wie steht es um meine eigene Zufriedenheit? Skala 1 bis 10, wie würden wir uns selber einschätzen? Ich glaube, uns begegnet im heutigen Alltag eine unglaubliche Erwartungshaltung. Kennt ihr das auch? Also in den Medien, da tritt jemand auf, ich sage zum Beispiel mal ein Gewerkschafter, und sagt, wir fordern das und das und das und das. Und der Nächste, wir fordern das und das und das. Und wir fordern das. Ich bin überhaupt nicht gegen angemessene Gehälter, versteht mich nicht falsch. Oder dass man miteinander im Gespräch ist, wie die Dinge besser laufen können, als sie bisher laufen. Keineswegs. Aber ob diese ganzen, das steht mir doch alles zu und mir gebührt das, da habe ich manchmal meine echten Anfragen. Erwartungshaltung, also mit 10 brauche ich schon mal das neueste iPhone. Mit 20 darf es kein Gebrauchtwagen, es muss ein Neuwagen sein. Mit 30 spätestens muss ich mein eigenes Haus haben. Ja, echt jetzt? Wann ist genug? Und es ist, glaube ich, eine große Gefahr, nach dem Lustprinzip zu leben, mir, meiner, mich, bis dahin, dass man bei Nichterfüllung dieser Wünsche gegenüber Gott bitter wird. Er müsste mich doch versorgen. Also er könnte in meinem Leben doch noch eine Schippe drauflegen. Quasi Gott ist so mehr der Bedienstete, der Kellner, der ich bin hungrig und jetzt muss er mich. Und wenn das nicht schnell pronto geht, dann sitzt er plötzlich auf der Anklagebank und ich werde bitter gegen Gott, weil Wünsche offen bleiben. Kennt ihr das? Und deswegen habe ich auf die Folie geschrieben, eben Zufriedenheit entsteht nicht durch die Erfüllung aller Wünsche, sondern durch die Wertschätzung dessen, was Gott uns gibt. Zu lernen, die Dinge wahrzunehmen, die Gott ganz bewusst in unser Leben hineinschenkt. Und zu wissen, das ist das Maß, das Gott mir zudenkt, mit dem ich umgehen kann. Interessanterweise finde ich, dass in unserem Begriff Zufriedenheit dieser Begriff Frieden ja auch vorkommt. Ne? Ein innerer Friede, ja, ich habe einen inneren Frieden gemacht mit dem, was ich habe. Ohne alles ständig noch mehr haben zu müssen, ist das Maß, das ich habe, gut. 90% der Weltbevölkerung würden liebend gerne tauschen. Zufriedenheit zu lernen. Zufriedenheit, so ist der nächste Satz hier, hängt nicht von äußeren Umständen ab, sondern von der Beschaffenheit unseres eigenen Herzens. Und da möchte ich lernen, zufriedener zu sein mit dem, was Gott mir eben zumisst. Der zweite Gedanke ist hier, mit Gottes Ressourcen zu leben, materiell und auch geistlich. Er sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Also mit unterschiedlichen Situationen im materiellen Versorgen umgehen zu können, mit dem leeren Magen, mit dem vollen Magen. Ihr habt es gehört von diesen Versen, dass er damit zurechtkommt, mit dem, was ihm zur Verfügung steht. Meistens weniger, meistens mehr, aber ich bin zufrieden. Bin glücklich. Und dazu befähigt mich Jesus. Aber an vielen anderen Stellen macht Paulus auch deutlich, dass es um geistliche Ressourcen geht. Nämlich, dass wir auch geistlich eben versorgt sind mit all dem, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Eben deswegen habe ich hier die Stelle angegeben, 2. Petrus 1, Vers 3. Wir sind von Gott in vollem Umfang versorgt. Auch Dinge zu überwinden, die unserem natürlichen Leben mit unseren eigenen Leidenschaften entgegen sind. Gedankenkontrolle auszuleben, die Aufmerksamkeit, da sind wir wieder bei diesem Begriff, auf die richtigen Dinge zu legen. Und ich möchte das beispielhaft mal deutlich machen. Vor kurzem war ich am Bodenseehof zur Mini-Bibelschule. Aber auf dem Hinweg ist mein Auto kaputt gegangen. Und dann, vielleicht kennt ihr das auch, dann geht das Kopfkino los. Oh. Was ist schon wieder mit diesem Auto? Puh, jetzt ist das Problem, die Taktung ist nicht immer so eng. Nächste Woche habe ich die nächste Freizeit und ich brauche dieses Auto, um da bestimmt hinzufahren. Aber unsere Werkstatt hat immer 14 Tage Vorlauf und ich kriege bestimmt gar keinen Termin, dass das repariert wird. Wisst ihr, was natürlicherweise in mir passiert? Worst case scenario, will ich mal sagen. Immer das Schlechteste anzunehmen. Ja, da passiert etwas, eben das ist ja nicht so schlimm. Ich erzähle auch gleich die Lösung. Es ist ja gar nicht so schlimm, dass mal ein Auto kaputt geht. Ne? Aber was passiert? Plötzlich geht in mir Kopfkino. Immerhin zum Schlechten. Das geht nicht, das geht nicht, das. Oh, wie, was ein. Sagt man ja in der Kirche nicht. Mein Auto geht kaputt. Stopp! Ich lasse diesen Gedankengang nicht zu, weil er mich immer fahrplanmäßig an die falsche Stelle bringt. Mein Denken natürlicherweise, wenn es nicht von Gott kontrolliert wird, wenn ich eben nicht, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, mich an die Ressourcen Christi knüpfe und hänge, passiert fahrplanmäßig natürlicherweise immer und ich komme an der falschen Stelle raus. Die Gnade, die wir haben in Christus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, das Auto ist kaputt, ja und? Als ob Jesus das überrascht. Hat er es gewusst? Ja. Er hat mir eine Werkstatt direkt in Friedrichshafen zur Verfügung gestellt. Ich habe gesagt, bring's morgen vorbei, übermorgen kannst du es repariert abholen. Das wäre bei uns alles nicht gegangen. Also all die Gedanken mit dem, oh, was wird daraus sagen? Völlig umsonst. Das Auto geht kaputt. Oh, was? Stopp! In diesen Bus steige ich nicht ein. Ich warte, bis die Gnade Gottes mich abholt. Und auf die Ressourcen Christi hinweist. 2. Korinther 10, Vers 4 sagt, ich nehme meine Gedanken gefangen bis sie die Autorität Christi akzeptiert und die Möglichkeiten Gottes vor Augen hat und nicht immer fahrplanmäßig Worst-Case-Szenario. Kennt ihr das auch? Es passiert mir irgendeine Lappalie und es geht immer in die Richtung. Und wer entscheidet, in welchen Bus ich einsteige? Danke, hätte ich auch gesagt. Ich selber. Ich steige in diesen Bus nicht ein, weil ich als Kind, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich richte meinen Blick auf Gott und seine Möglichkeiten und rechne mit seinem Eingreifen in dieser Situation. Der dritte Gedanke ist hier, ist Geben wirklich seliger als Nehmen? Eben in Apostelgeschichte 20, Vers 35 steht es. Man wird dieses Prinzip erst verstehen, wenn man es tatsächlich praktiziert. Ich habe das schon mal erwähnt. Ein Bekannter von uns wurde gefragt, warum er so viel Geld in das Reich Gottes gibt. Er sagt, das ist ja ganz einfach. Ich schaufel raus, Gott schaufelt rein, aber Gott hat die größere Schaufel. Und er sagt, aber du erlebst es nur, wenn du dich selber drauf einlässt. Tatsächlich. Geben ist seliger als Nehmen. Du bist der Gesegnetere, nicht als Empfänger, sondern als Geber. Das sind die besten Fotos. Kennt ihr Weihnachten? Die besten Weihnachtsbilder sind nicht die, wo einer ein Geschenk auspackt, sondern wie der in der Ecke sitzt und sagt, ich bin gespannt, wie er reagiert. Und dann sagt er, oh, boah, ist das toll, das, was ich mir immer gewünscht habe. Und der das Geschenk gemacht hat, ja. Das sind die besten Bilder. Geben ist seliger als Nehmen. Tatsächlich. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Mit der richtigen Haltung zu geben, macht es zu einem ganz, ganz großen geistlichen Schatz. Erinnert ihr euch an das Schärflein der Witwe, die arme Witwe, die in den Tempel geht und nur einen kleinen Beitrag gibt? Jesus ist total begeistert, weniger über die Höhe des Opfers, sondern über die Haltung, die dahinter steht. Gell? Bin ich das? Sind wir das? Die sagen, Jesus, dir zu geben ist ein Vorrecht. Es in dein Reich zu investieren, sammelt euch Schätze im Himmel. Und ich will mal eine provokative Frage stellen. Wäre es überhaupt denkbar, für das Reich Gottes so viel einzusetzen, dass es sogar das Erbe der Kinder schmälern würde? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Haben wir die Freude mal selbst erlebt, dass unser opferndes Geben echt etwas bewegt und eine Freude in mir erweckt, die ich anders vielleicht gar nicht kenne? Ich meine nicht 50 Euro. Ich meine mal einen Betrag, der mir wirklich etwas bedeutet. Ich investiere es in das Reich Gottes, in dem Wissen, der wird vielfältig empfangen. Das ist das Versprechen Gottes. Nicht, ich würde mit Paulus sagen, ich sage das nicht, weil ich etwas von euch haben will. Ich wünsche mir vielmehr, dass ihr den verdienten Lohn für diese Freundlichkeit bekommt. Dass wir das tatsächlich erleben, die Beschenkten zu sein. Der vierte Gedanke hier ist eben, Gott erfreut durch mittragendes Handeln. Wo bringt Gott mich in Verbindung mit einer Not? Wir sind nicht verantwortlich für die ganze Welt, glaube ich, aber für die Situation, in die Gott mich hineinstellt. Wo stellt Gott einen Menschen vor dein inneres Auge, dem du helfen könntest? Wie wäre es, wenn wir da eine größere Sensibilität entwickeln, dass Gott uns da noch mehr gebrauchen kann? Wie sehr wird sich Gott freuen, wenn seine Kinder füreinander denken und einander unterstützen? Eben in Epheser 5, Vers 10 heißt es, findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Wie intensiv sind wir da unterwegs? Jesus, wie kann ich, stell dir mal vor, du wachst morgens auf und nicht der ganze Tagesablauf geht schon mal durch und eben all die negativen Dinge, die passieren können. Oh, ich muss zum Zahnarzt. Jesus, wie kann ich dir heute eine Freude machen? Stell dir mal vor, das wäre der erste Gedanke, mit dem wir aufwachen. Wie kann ich dir heute eine Freude machen? Wo schenkst du mir Begegnungen vielleicht mit Menschen, denen ich Ermutigung sein kann? Oder sensibel zu werden, eben für das, was wir eben auch tun können, um Gott eine Freude zu machen. Und der letzte Gedanke ist eben, diese Verbundenheit zu leben und Segen auszusprechen. Ich glaube, noch eine Not dieser Zeit ist eben nicht nur Einsamkeit, sondern auch wirkliches Interesse am anderen Menschen. Also wie geht's dir wirklich? Wie war denn deine Woche tatsächlich? Was bedrückt dich? Was nimmt dir den Atem? Wo hast du Ängste? Also wirkliches Interesse am anderen. Wie schön ist es zu hören, da legt jemand Wert auf dich, auf den Kontakt zu dir. Du und die Beziehung zu dir sind ihm wichtig. Er lässt dich grüßen. Du bist ganz woanders, du lebst ganz woanders. Aber ich habe an dich gedacht und ich lasse dich grüßen, weil ich bin jemand über den Weg gelaufen, der tatsächlich aus deiner Gemeinde kommt oder in deinem Umfeld lebt. Oh, nimm doch Grüße mit. Mir ist es wichtig, der Kontakt zu dieser oder jener Person. Ich glaube, jeden ermutigt es, wenn wir in dieser Form Wertschätzung ausdrücken und Verbundenheit zeigen. Noch viel mehr, wenn wir im Sinne von Paulus sagen, ich wünsche dir so sehr, ich kenne deine Situation momentan nicht genau, aber ich wünsche dir so sehr, dass der Gott aller Gnade, haben wir ja vielfach auch besungen in unseren Liedern, dass er aus seinem Reichtum dich beschenkt, dich aussucht, dich beschenkt und dass du das erleben darfst, das unverdiente gute Handeln Gottes in unserem Leben und den Wunsch, ihn als den Schenker des Guten zu erleben. In diesem Sinne, ich wünsche euch, wie Paulus das sagt, die Gnade von Jesus, unserem Herrn. Die Gnade Gottes sei mit euch allen. Und eine Gemeinde, die das will, antwortet mit Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, vieles haben wir besungen von deiner Größe, von dem, was du für uns bereithältst an deinen Ressourcen. Öffne unsere Augen und unsere Herzen, dass wir das wirklich in Anspruch nehmen können. Deine Größe, deine Kraft, deine Möglichkeiten. Und die Widrigkeiten des Lebens uns nicht einfach überfahren oder fahrplanmäßig in die falsche Richtung bringen, sondern dass wir unsere Aufmerksamkeit auf dich richten können und auf all die Dinge eben, die du bereithältst. Wir vermögen das durch den, der uns mächtig macht, Christus. Amen.